Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Daily VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir möchten die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen. Heute bei uns zu Gast ist Simon Schminke, der General Partner von Creandum. Ja, und wir haben natürlich, also Creandum muss man wahrscheinlich gar nicht weiter ankündigen, ist natürlich ein sehr bekannter Fonds, aber wir haben über alle Facetten gesprochen, die man wissen sollte über Creandum, über das Team, über den Dealflow, über die Investmenthypothesen und so weiter und so fort. Also ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch, zumal Simon immer augenzwinkernd so ein bisschen in Richtung der Kollegen geschossen hat, also in Richtung der Kollegen der anderen VC-Fonds, aber natürlich das Ganze nicht ganz ernst zu nehmen. Werdet ihr gleich selbst hören, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, war sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort rein. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und ja, dann geht's los mit Simon Schminke, dem General Partner von Creandum.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily VC Talk.
Sehr schön. Simon Schminke ist hier, General Partner von Creandum. Hallo Simon.
Hey Jan, grüß dich.
Freue mich sehr. Und ja, toll, worüber wir sprechen. Wir sprechen über einen, ja, ich weiß nicht, einen der quirligsten und unträglichsten VCs, glaube ich, in Deutschland. Ihr seid aber gar kein deutsches Unternehmen, Creandum. Musste mich vielleicht mal durchführen. Ich habe mich schon immer gefragt, woher kommt eigentlich der Name?
Du, das ist eine Frage, die kriegen wir öfters. Und je nach Fragesteller denken wir uns eine neue Antwort aus. Okay. Gibt es keinen richtigen Hintergrund.
Also okay, will ich dir heute hier auch keine Fragen stellen, wo du ins Schwindeln oder in den Kreativmodus verfallen muss.
Nee, lieber nicht.
Vielleicht bevor wir loslegen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir, weil du bist ja auch schon extrem lange dabei in der Szene, ne?
Klar, super gerne. Ich bin jetzt seit 7 Jahren bei Creandum. Ich war vorher 3 Jahre bei Early Bird und habe vorher 2 Jahre für Rocket Companies aufgebaut. Das ist also ungefähr noch der Zeitraum, in dem ich hier im Professional Startup Business unterwegs bin. Ich habe aber schon recht früh angefangen, Internet Businesses zu bauen. Ich habe mit 14 angefangen zu programmieren. Ich sage also immer, ich bin im Internet aufgewachsen. Genau.
Und warum wechselt man von der Unternehmerseite auf die Investorenseite?
Oh, da gibt es so viele Antworten. Ich habe die Unternehmerseite genossen. Ich war zum Schluss bei HelloFresh, habe in New York das Business aufgebaut unter Dominik, der nach wie vor der globale CEO von HelloFresh. Es war eine tolle Zeit. War wahnsinnig klasse, ein Team, eine Company aufzubauen, die ersten Warehouses zu starten in New York. Ich meine, wer träumt nicht davon, einmal CEO in New York zu sein? Büro in Manhattan, Blick über den Hudson. Ich habe aber mein Langzeitvisum nicht bekommen. Aha. Ich habe die H1B-Lotterie verloren im Jahr 2013. Ansonsten wäre ich super gerne bei HelloFresh geblieben. Und die Story, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, ist ganz witzig. Ich habe bei HelloFresh den Rainer Merkle kennengelernt. Mhm. Rainer Merkle ist General Partner bei Holzbrink.
Ja, war auch schon hier zu Gast.
Ja. War schon hier zu Gast, ja, wunderbar, genau. Ein toller Typ. Und der hat mir erzählt, was ein VC macht. Und nachdem die Amis gesagt haben, verlass bitte das Land, habe ich mir gesagt, na, dann suche ich mir was Neues und bin dann VC geworden.
Wirklich, aber nicht bei Holzbrink, ne?
Nee, das sagt der Rainer heute noch. Das war einer seiner größten Fehler, mich nicht einzustellen damals. Okay. Wir verstehen uns sehr gut. Ich hab's versucht, aber die hatten damals keinen Job. Die VC-Szene 2013, musst du wissen, das war ganz anders als heute. Da gab es keine Jobs, da gab es keine Juniors. Als ich habe dann bei Early Bird angefangen, die haben, ich glaube, in den 5 Jahren, bevor ich bei Early Bird angefangen habe, keinen Junior eingestellt. Mhm. Ich hatte da unglaubliches Timing-Luck, den Kieran O'Leary, der heute Blue Yard macht, genau in der Woche kennenzulernen, in der Early Bird sich entschieden hat, mal wieder einen Junior einzustellen. Also ich hatte damals einfach riesen Dusel, Jan, ganz ehrlich. Ich hätte auch bei Holzbrink angefangen. Ich fand die nette Menschen da, ja.
Und wenn du sagst, die VC-Szene war damals anders, also vor 9 Jahren, was würdest du denn sagen, mal in so einer Nutshell, wie ist denn die VC-Szene heute?
Boah, in jeder Dimension. Größer, schneller, besser, aggressiver, kompetitiver, spannender, aber in einigen Dingen auch stressiger natürlich, weil also die Anzahl der Fonds, die Menge des Geldes, die Anzahl der Menschen, die sich im Investmentbereich unterwegs sind, ist so rasant gestiegen, dass sich die Power Dynamic von damals, der VC hat die Zügel in der Hand, zu heute, der Unternehmer hat die Zügel in der Hand, hat sich radikal geändert. Und das finde ich grundsätzlich gut, weil wir kaufen ja was, was du als Unternehmer verkaufst. Die einzige negative Dynamik ist, dass alles sehr schnell geworden ist. Wir müssen diese Entscheidungen, Investments zu treffen, oft in 5 bis 10 Tagen treffen. Und das war früher anders. Die Unternehmer haben sich mehr Zeit genommen, die Leute kennenzulernen, zu gucken, wer passt zu uns. Und ich fand es früher immer so eine goldene Regel, ich muss mindestens 3-mal mit dir essen gehen, bevor ich mich entscheide, dir ein Termsheet zu legen. Ich habe heute gar keine Zeit mehr, 3-mal mit dir essen zu gehen. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist es ist einfach spannend, wie sich die Szene entwickelt hat.
Und wie reagiert ihr jetzt darauf? Ihr macht ja scheinbar, wir kommen ja gleich so ein bisschen auf eure Erfolge zu sprechen. Ich hatte ja gerade mit Peter Specht, der ja immer wieder zu Gast ist hier bei uns, ja, auch über Textfix gesprochen. Ihr habt gerade wieder das nächste Unicorn. Ihr sammelt ja Unicorns, hat man das Gefühl. Ne? Ich hatte auch gerade Twice hier im Podcast, da seid ihr auch investiert, die ja, genau, mir noch nicht verraten wollten, wann sie zum Unicorn werden, aber die sind auch auf dem Weg. Also ihr macht ja scheinbar einiges richtig, aber wie stellt man sich da intern drauf auf, damit man eben diese Geschwindigkeit und auch diese richtigen Entscheidungen eigentlich trifft oder richtige Entscheidungen in Geschwindigkeit?
Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage, Jan. Du musst dich ständig anpassen. Auch wenn es, wie du gerade angesprochen hast, bei Kreandum ganz gut läuft, sind wir ein Fonds, der sich konstant fragt, was können wir besser machen? Sind wir zu schnell? Denken wir falsch? Was machen die anderen besser? Wie können wir uns anpassen? Wir sind nie zufrieden mit dem Status quo, wie es bei Kreandum läuft. Und auf diesen Faktor Zeit, Geschwindigkeit haben wir vor 3-4 Jahren reagiert und haben intern Prozesse und Teams so umgebaut, dass wir heute in der Lage sind, mehr Brainpower in kürzerer Zeit auf einen Deal zu deployen. Weil wir wollen ja nach wie vor herausfinden, in welches Risiko geht der Fonds ein, wenn er investiert. Die Risiken haben sich nicht verändert. Wir haben nur weniger Zeit herauszufinden, welches Risiko geht der Fonds ein. Weil du kannst jeden Deal abschießen. Ich kann jeden Deal nach dem ersten Meeting sagen, das wird nichts. Mhm. Aber das ist ja nicht mein Job. Mein Job als Investor ist herauszufinden, was hat der Unternehmer schon bewiesen? Was funktioniert? Was sind die Themen, an die wir als Fonds noch glauben müssen? Und wollen wir das eingehen, die Wette zusammen mit dem Unternehmer? Kein Startup, in was Kreandum investiert, hat kein Risiko mehr. Das heißt ja auch Risikokapital auf Deutsch. Sprich, meine Aufgabe und die Aufgabe meines Teams ist, in jetzt mittlerweile leider sehr kurzer Zeit rauszufinden, was sind die Dinge, an die wir noch glauben müssen und sind wir bereit, das zu tun? Und das heißt in der Regel mehr Menschen in kürzerer Zeit und Prozesse anpassen und leider auch regelmäßig am Wochenende arbeiten.
Okay, aber macht man wahrscheinlich auch gerne, ne? Wenn man erfolgreich ist, macht es, glaube ich, immer Spaß, dann tut Arbeit nicht ganz so weh, wie wenn man quasi gegen Windmühlen kämpft, ne? Peter, und weil du gerade sagst, ihr versucht nicht zufrieden zu sein, das war ganz bezeichnend bei Peter, als wir über Textfix gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, ist doch super, jetzt ist das Unternehmen Unicorn, jetzt kann man sich zurücklehnen, hat er gesagt, nee, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, jetzt hat man die große Chance, was richtig Großes aufzubauen. Also das heißt, da kommt auch von eurer Seite immer richtig Druck dann auch, selbst wenn ein Unternehmen groß und erfolgreich ist, ne?
Nee, Druck kommt da nicht. Nee. Erstmal ist es natürlich ein riesen Milestone für Mattes Lino und jetzt den neuen CEO Martin Ott und das ganze Team, was da brutal hart arbeitet, sozusagen diesen Ritterschlag zu bekommen. Aber am Ende des Tages, auch wenn ich mich den ganzen Tag mit Finanzierung beschäftige, ist Finanzierung ja nicht das Ziel der Startups. Das Ziel der Startups ist, eine nachhaltig große Firma zu bauen, die hoffentlich das Leben von sehr vielen Menschen positiv beeinflusst. Das heißt, ja, Texas ist ein Unicorn, das macht mich wahnsinnig stolz und es freut mich für alle, die involviert sind. Aber vor allem heißt Unicorn, na, irgendwas scheint da jetzt zu laufen. Now we better don't fuck up. Mhm. Das heißt, jetzt ist die Aufgabe von jedem Company, die so eine größere Bewertung erreicht, ist dafür zu sorgen, dass natürlich jetzt auf dann irgendwann komplett eigenständige Finanzierungsbeine zu stellen und sich komplett aus dem Cashflow zu tragen. Ob das jetzt mit dieser Runde passiert oder der nächsten, to be seen. Aber natürlich ist der Druck für die Unternehmer nach wie vor da, dafür zu sorgen, dass das you better don't fuck up from here on. Wenn du nach einer A-Runde pleite gehst, machst das nächste Ding, wir geben dir wieder Geld und dann nächster Versuch. Aber die Fallhöhe ist natürlich jetzt bei so einem Taxfix viel höher und den Druck spüren Martin und Lino, Daniel, Franziska, Alex und die anderen spüren das natürlich.
Wie nah seid ihr da dran als Fonds? Also wie sehr seid ihr ins Tagesgeschäft involviert? Wie oft seht ihr solche Unternehmen wie Taxfix?
Du, das ist, da gibt es keine pauschale Antwort. Taxfix Unternehmen, da sind wir seit der Seed-Runde mit dabei, waren das erste Geld in der Company. Und zu Anfang hatte ich mit Mattis, ich glaube, wöchentliche Sessions. Also sehr nah. Ich hab, glaube ich, die Mietverträge mitgelesen, so auf dem Niveau. Aber das ändert sich natürlich über Zeit. Das sind heute 400 Leute, die haben für jede erdenkliche Geschichte haben die Menschen, die sind so viel smarter und mehr erfahren als wir Generalisten-Investoren, sodass wir im Tagesgeschäft nicht mehr mit dabei sind. Ich tausche mich aus natürlich mit diversen Leuten aus dem Team. Ich habe WhatsApp mit eigentlich... Ich WhatsApp jeden Tag irgendwie mit einem aus dem Team oder alle zwei Tage. Aber die Taktfrequenz der Dinge, auf die ich positiven Einfluss nehmen kann, ist reduziert. Oder auf Deutsch gesagt, mein Input war früher sicherlich wertvoller als heute.
Okay. Und dieser Entscheidungsprozess, von dem du gerade gesprochen hast, vielleicht kannst du es dann aber trotzdem durchführen. Ne? Also du hast ja gesagt, es muss jetzt sehr, sehr schnell gehen heutzutage. Da liegt man auch mal daneben, war bei dir zu lesen, du hast zum Beispiel Gorillas sehr früh abgesagt.
Ja.
Hast du, glaube ich, selbst zu dir gesagt oder über dich gesagt, du Vollidiot. Das sind natürlich Dinge, die passieren da wahrscheinlich. Aber also warum habt ihr da abgelehnt und wie läuft so ein Prozess normalerweise? Wie viele Leute gucken auf sowas drauf?
Ja, vielleicht beantworte ich den zweiten Teil zuerst. Wir arbeiten meistens mit zwei oder drei Leuten auf einem sogenannten Deal-Team, einen Deal-Lead, der sozusagen die Verantwortung trägt, und dann zwei oder drei Leute, die sehr eng an einem Due Diligence-Prozess mit dran sind. Das können bei uns zwei Partner und ein Tractee sein, das können bei uns ein Principal und ein Investment Manager und ein Tractee sein oder ein Partner und ein Principal. Aber wir versuchen immer, dass mindestens zwei Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, auf ein Thema drauf gucken und sagen, jo, wir finden das richtig gut. Und dann ist die Aufgabe von diesen zwei oder vielleicht auch drei Leuten in der Zeit, die der Unternehmer uns gibt, alles zu verstehen, was wir über den Markt, die Industrie, das Produkt, die Zahlen, den Kunden, das Geschäftsmodell, den Wettbewerb verstehen können. Und dass wir am Ende dieser Arbeit, die DD-Arbeit, zu unserem Team zurückgehen und sagen, ihr wisst ja, wir arbeiten da jetzt seit 5, 10, 14 Tagen an diesem Thema. Wir finden das so geil, wir würden das Gründerteam gerne einladen, sich vorzustellen. Das ging früher immer mit einem Flug nach Stockholm oder Berlin. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal ein Team eingeflogen haben für so eine Präsentation. Das geht heute alles virtuell. Mhm. Und dann hat das Deal-Team die Arbeit, die wir in den letzten 10 Tagen gemacht haben, zusammengefasst für unser Team, damit die in dieses Meeting mit dem Gründerteam nicht ganz uninformiert reingehen. Das heißt, die wissen dann schon, was die machen, die kennen sich ein bisschen im Markt aus, haben mit dem Produkt rumgespielt, aber stellen natürlich nochmal Fragen, die den Unternehmer manchmal ein bisschen frustrieren, weil sie diese Themen schon mit uns, dem Deal-Team, besprochen haben, aber das ist ganz normal. Und am gleichen Tag gibt es dann ein Termsheet oder kein Termsheet.
Am gleichen
das
Tag.
Das ist der Prozess.
Aha.
Also, ja. Also so einen Anruf kriegst du am gleichen Tag, ob unsere brutal hart arbeitende Legal-Maschine Beatrice das am gleichen Abend noch schafft oder erst am nächsten Morgen um 7, das möchte ich so nicht festlegen, aber meistens kommt das dann innerhalb von 24 Stunden.
Und dann habt ihr stattdessen ja Barber gemacht, ne?
Und dann, also genau, der zweite Teil deiner Frage, warum man Gorillas nicht gemacht. Ich habe witzigerweise gestern den Kahn beim Mittagessen getroffen, vorgestern. Aha. Und habe, wir stehen jetzt immer noch gut. Aha. Du, ich kann es ganz sachlich, ich habe unterschätzt, dass er die Margen auf dem Basket so hoch kriegt, wie sie heute sind. Das habe ich unterschätzt. Ich habe unterschätzt die Repeat Purchase Frequency von dem Produkt, also wie sticky das ist. Und ich habe, und ich glaube, das muss er aber auch noch beweisen, du musst schon eine irrsinnig hohe Penetration in einem Liefergebiet unserem Warehouse hinbekommen, die einen relativ hohen Teil ihres Baskets pro Monat dann bei Gorillas veressen oder bestellen, damit das wirklich funktioniert. Die ersten beiden Dinge hat er mich komplett proven wrong, was Margen angeht und Frequency, aber die Penetration in so einem Liefergebiet, ich kenne die aktuellen Zahlen natürlich nicht, ich kenne so Zahlen von einem halben Jahr ungefähr. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also wird Gorillas und Flink und wie auch immer es gibt, wird das sozusagen zu so einem absoluten Standard, was die Groceries angeht, als Beimischung zu deinem vielleicht dann nur noch Wocheneinkauf. Und das habe ich unterschätzt. Da habe ich mir ein sehr smartes Excel-Modell gebaut, was leider in einigen Parametern leider falsch lag.
Okay. Ja, genau. Also ich finde das interessant mit Gorillas. Ich meine, Gorillas ist ja, glaube ich, so ein Fall, da guckt jeder drauf und jeder hat eine Meinung dazu oder versucht es zu verstehen. Und ich glaube, ganz viele schütteln den Kopf. Und man hat so fast das Gefühl, auch in der Presse, dass das Thema wird irgendwie so ein bisschen schlecht geschrieben, weil es irgendwie zu schnell geht und weil man vielleicht, also manche auch das neiden und sowas. Ich finde da irgendwie erstmal interessant, das ist so ein Modell. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Das ist so ein Modell, das verbrennt ja erstmal sehr viel Geld. Ist das eine Sache, die man als VC befürwortet? Also wenn hinterher der Markt groß genug ist und der Gewinner dann trotzdem ein Unicorn wird, geht dann so eine Rechnung auf? Oder sagt man einfach, man möchte sich auch, ich gucke mir euer Portfolio gerade an, und wenn ich mir die anderen Themen angucke, die sind alle nicht so kapitalintensiv, außer vielleicht jetzt Trade Republic. Ne? Kannst ja vielleicht noch durchgehen, welche auch in so einem B2C-Endkonsumentenmarkt spielen, die unglaublich viel Geld brauchen, vor allem Marketingbudget. Ne?
Also sozusagen grundsätzlich, geben wir lieber wenig Geld aus, um sehr viel Geld zu verdienen? Ja.
Schon, ne? Also
natürlich
deswegen bleibe ich bei Gorillas. Das ist ja eigentlich das Gegenteil erstmal, oder?
Genau. Also Kapitaleffizienz ist auf alle Fälle ein Thema, was man sich anschaut, wenn man überlegt, im Fonds ein Investment vorzuschlagen. Im Fall von Gorillas, wir müssen die so viel Geld ausgeben, um Penetration hinzubekommen, um die Marke zu werden, die Household-Brand zu werden und um das Konsumentenverhalten so zu drehen, dass du eben Part of Daily Life wirst, hoffentlich. Aber gleichzeitig ist das in den Modellen, ich meine, das Scooter-Modell ist ja ein ähnliches Thema gewesen.
Stimmt.
Wo sehr viel Geld reingegangen ist.
Da haben wir. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, ja?
Ja, also kann ich gleich was zu erzählen.
Okay.
Grundsätzlich ist es aber so, dass das schon, glaube ich, Sinn macht für Gorillas und Flink, schon möglichst viel Geld in die Hand zu nehmen, um eine Präsenz aufzubauen, Market Share aufzubauen. Und in unserer Welt, in dieser VC-Investment-Welt, ist schon so, dass Wachstum nach wie vor die dominierende Fragestellung ist, wenn wir uns ein Thema angucken. Also wenn was wächst, dann machen viele Leute schon was richtig. Klar, Kritik, Unit Economics, Nachhaltigkeit, absolut richtig. Aber ich glaube, Gorillas langsam wachsen zu lassen, ich glaube, das wäre nicht die richtige Strategie.
Ja, nee, ist wahrscheinlich das. Ich hatte neulich, habe ich mit dem Daniel Wild von Mountain Lions, haben wir das Thema den SPAC-Börsengang von Deezer besprochen, ne? Und Deezer ist ja zeitgleich gestartet wie Spotify auch. Also eines eurer, sag mal, wahrscheinlich der Grundpfeiler von eurem großen Erfolg. Und also war noch vor deiner Zeit, das war ja, glaube ich, 2006 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber da ist ja wahrscheinlich auch so, da werden dann irgendwann so wahrscheinlich Claims abgesteckt im Endkonsumentenmarkt und dann ist so ein Wechsel zu einem anderen Anbieter wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht, ne?
Genau, Spotify hast du völlig recht, ist sozusagen der größte Erfolg im kleinen Portfolio, ist aber auch einfach, weil es ist der größte Tech-Erfolg in Europa. Also es ist schwierig, das zu toppen für irgendjemanden.
Na, Klarna seid ihr auch beteiligt. Könnte ja irgendwann noch kommen, ne?
Auf alle Fälle, aber Klarna ist heute Private-Bewertung, die so rumgeistert in der Presse, ist nach wie vor geringer als das, für was Spotify gelistet wurde. Aber zurück zu dieser Frage. Ich glaube, der Erfolg von Spotify ist, und das ist auch so ein bisschen der Grundstein von Crandom, was wir eigentlich suchen. Ich glaube, dass die das bessere Produkt gebaut haben. Also ich glaube, die Experience für den Kunden, ich glaube, wie die mit den Labels umgegangen sind, das haben die schon so gut gemacht, dass da neben Timing lag, weil Daniel es richtig geschafft hat, den Moment in der Geschichte abzupassen, wo die Musiklabels sich entschieden haben, Streaming scheint irgendwie doch sinnvoll zu sein. Lass uns mal die Musikkataloge online stellen. Da hat er vielleicht auch ein bisschen Timingler gehabt, aber ansonsten hat er einfach das bessere Produkt gebaut. Und das ist das, wonach Crandom grundsätzlich sucht. Wir haben gerade über Textfix gesprochen. Zu dem Zeitpunkt, als Crandom das Textfix-Investment gemacht hat, gab es in Deutschland 4 oder 5 Konsumenten-Einkommenssteuererklärungs-Startups. Und davon waren einige kommerziell weiter als Textfix. Und Lino und Mattis sind aber so produktversessene Detailliebhaber, dass wir an die geglaubt haben. Und das, wenn du dir das Portfolio von uns anguckst, investiert Crandom ganz oft nicht in den kommerziell Ersten am Markt, sondern in der Regel in denen, von denen wir glauben, dass sie das bessere Produkt bauen, weil wir fundamental davon überzeugt sind, dass das bessere Produkt gewinnt. Ja, das war bei Textfix so, das glaube ich bei Spotify auch so.
Und wäre aber bei Gorillas nicht so, sagst du, weil da jetzt quasi nochmal ein Nachzügler mit einem besseren Produkt ist schwer vorstellbar, ne?
Naja, Flink macht jetzt nicht so einen schlechten Job.
Ja, die sind ja ungefähr gleichzeitig gestartet. Ich glaube, da war Flink einfach nur, die waren mehr inkognito unterwegs, ne? Ich glaube, die waren jetzt gar nicht so weit auseinander vom Start.
Aber sozusagen dieses Quick Commerce ist einfach ein brutalo Gewaltgame. Mhm. Also klar kommt es auf die App an, aber am Ende des Tages, wenn die Milch bei Flink nicht verfügbar ist, kaufe ich sie bei Gorillas. Also es ist halt ein Operations Excellence Thema. Ob jetzt die Consumer Experience, die digitale, ich weiß nicht wie signifikant die zum Erfolg von jeweils Flink oder Gorillas beiträgt.
Und dieses Thema Absagen eines Deals, also wenn ihr jetzt, ihr habt euch eine Sache angeguckt, habt euch eigentlich in das Modell irgendwie verguckt, hast du vorhin gesagt, habt ihr ein bisschen so ein Deep Dive gemacht. Also wahrscheinlich ist ja trotzdem, ihr lernt das Team kennen, dass das Team nicht passt, ist wahrscheinlich ein häufiger Punkt abzusagen, ne? Dass man irgendwie an das Team nicht ganz glaubt, gerade vor allem, wenn sie vielleicht nicht als Nummer 1 gerade im Markt unterwegs sind. Aber ich wollte mal die anderen beiden Punkte noch ansprechen. Das Thema Timing hast du gerade eben schon im Fall von Timing Luck bei Spotify genannt. Timing wird ja immer so als der wichtigste Faktor beim Scheitern, also falsches Timing ist der wichtigste Faktor beim Scheitern von Startups, zumindest laut Studien. Wie wichtig ist das bei euch und wie oft hapert es zum Beispiel auch an den Bewertungsvorstellungen?
Also grundsätzlich ist Absagen der beschissenste Teil des Jobs. Weil dann triffst okay. du da Leute, die ihr Herzblut, ihre Freizeit, ihre Wochenenden in ein Produkt stecken und du merkst, wie sie dafür brennen und die erlauben dir 3-4 Stunden Zeit zu verbringen und die hoffen natürlich irgendwie eine Finanzierung zu bekommen und vielleicht versteht man sich irgendwie auch auf der zwischenmenschlichen Ebene und man hätte irgendwie auch Bock zusammenzuarbeiten und dann abzusagen, du, da sitze ich manchmal vor so einer E-Mail 20, 30 Minuten und habe Selbstzweifel, ob ich diese E-Mail jetzt abschicke oder nicht. Das macht keinen Spaß, absagen. Das ist insbesondere mit Teams, mit denen man sich irgendwie auch versteht und ja, das ist hart. Zu einem anderen Teil der Frage, zum Timing. Das ist natürlich ex post immer leicht zu sagen, ja, es hat nicht funktioniert, weil die Zeit war noch nicht da, der Markt war noch nicht reif und jetzt hat es jemand geschafft. Vielleicht ist es aber auch einfach so, das Team, was es dann 3-4 Jahre später schafft, executed halt einfach besser. Und ex post sagt man dann, naja, war halt Timing. Aber natürlich gibt es Themen, die ganz klar erfolgreich sind, weil zu dem Zeitpunkt ja eben die Zeit reif war. Und ich glaube, bei Spotify war das so, weil ich meine, die ganze Napster-Geschichte, LimeWire-Geschichte, ich weiß nicht, wie lange du schon im Internet unterwegs bist und wie viele MP3s du in deinem Leben geklaut hast. Ich habe davon gehört. Aber die Musiklabels, die haben da ganz viel von gehört und die fanden das Internet ganz lange sehr scheiße. Und ich glaube, dass man Spotify zu dem Zeitpunkt eben aufbauen konnte. Ich glaube, 3 Jahre vorher wäre einem die Puste und die Kohle ausgegangen, um sich mit Sony Music und BMI in irgendwelchen Meetingräumen Verhandlungsschlachten zu liefern. Ich glaube, es hätte nicht geklappt.
Und das Thema Bewertung hatte ich ihn noch gefragt. Wie oft scheitert es daran, dass die Bewertungsvorstellung einfach von euch nicht sich deckt mit der Gründer?
Ja, das ist so ein bisschen so ein philosophisches Thema. Auch wenn man glaubt, das ist ein sehr wissenschaftliches, ist es aber nicht. Weil Crandom investiert nur in Themen, von denen wir glauben, dass sie mehrere Milliarden groß werden. Wenn wir das von Anfang an nicht glauben, dann stellen wir den Deal nicht vor. Das funktioniert mit der Fundmatte nicht. Der aktuelle Kreditfonds ist 500 Millionen. Das schlechteste Fonds bei Kreditfonds ist 6x. Das heißt, die Erwartung der LPs ist, dass wir 3 Milliarden returnen, wenn wir jetzt in einer Company investieren. Und da glauben wir nicht, dass die sehr, sehr groß wird, kommen wir nicht auf die 3 Milliarden Return. So, vorab. Was hat das mit der Bewertung zu tun? Naja, ob du jetzt bei einem Startup bei 8, 10, 12 oder 16 Millionen Pre einsteigst, ist, wenn es eine sehr, sehr große Company wird, nicht so relevant, wenn man sich das mal ausrechnet. Aber natürlich ist es so, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt viele Companies angucken. Und wenn ein Gründer kommt und eine völlig aus der Norm gerissene Bewertung aufruft, dann schrecken wir schon mal zurück. Also es ist hier kein Aufruf an alle Gründer, die jetzt zuhören, Simon zahlt die höchsten Bewertungen, so ist dem nicht. Aber die Hürde ist erstmal, dass wir begeistert sind. Die Hürde ist erstmal, dass wir an dich glauben, dass wir Bock haben, mit dir zu arbeiten, dass wir dir Geld geben. Aber die Bewertung ist vor allem ein Thema, wenn sie zu hoch sind, weil natürlich die Erwartungen an dich brutal steigen. Also wenn du heute eine Series A, was man ja manchmal sieht, 60, 70, 80, 90 Millionen Pre aufrufst, ist die Erwartung von allen Investoren, inklusive Simon Schminke, du musst dreimal die letzte Post Minimum als nächste Pre schaffen. Oder in Zahlen ausgedrückt, wenn du eine A-Runde auf 80 Post raised, muss die B-Runde auf 240 pre-gewased werden. Ansonsten ist deine Equity-Story nicht stark. Und ja, es gibt Companies, die raisen B-Runden auf 240 pre, absolut. Auch im Jahr 2022 werden wir davon noch einige sehen. Auch wenn sich die Welt ein bisschen verändert hat im letzten halben Jahr. Aber der Druck auf dich als Unternehmer, dass du jetzt auf einmal auf 240 pre die B-Runde raisen musst, das ist hart. Deswegen ist es oft für die Unternehmer nicht so gut, wenn sie zu hoch raisen. Oder um es mal konkreter zu machen, wir führen regelmäßig, unregelmäßig, die Diskussionen mit Unternehmern, die schon im Kreditfonds-Portfolio sind, die jetzt 3, 4, 5, 8, 10 Termsheets bekommen haben, ob es gut ist für sie, wenn sie das Termsheet mit der höchsten Bewertung nehmen. Klar, für Kreditum steht im Fund Reporting wieder, der Fonds ist wieder um 0,3x im letzten Quartal im Wert gewachsen, wenn die Bewertung höher ist. Aber der Druck wächst so hoch und am Ende wird abgerechnet. Und das verstehen einige Unternehmer auch nicht, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob du die A-Runde auf 80 Post raised, sondern die Frage ist, für welchen Wert gehst du an die Börse? Und das ist nicht davon abhängig, ob du auf 80 Post oder 60 Post die A-Runde raised. Das ist davon abhängig, was für eine Company baust du auf.
Aber ist es nicht zwischenzeitlich trotzdem wichtig, zum Beispiel für die interne Psyche von so einem Team, nehmen wir mal das Thema VSOPs, ESOPs oder auch einfach generell zum Hiren von Mitarbeitern, also das Signal, das Signaling nach draußen, dass man einfach besser dasteht als der Wettbewerb, auch bewertungsseitig?
Absolut. Das Thema ist natürlich multidimensional und ich bin natürlich hier sehr black and white und wenn ich als Investor, der Unternehmensanteile kauft, dafür plädiere, dass Bewertung niedrig sein sollte, ist es natürlich auch ein bisschen lächerlich. Aber trotzdem war die Story, die ich gerade erzählt habe, richtig. Mhm. Zu dem, was du angesprochen hast, ja, klar hast du da recht. Und natürlich hat Trade Republic, nachdem diese Monster-Runde mit Sequoia Founders Fund und jedem anderen großen Fonds der Welt geraced haben. Natürlich fällt es Christian leichter, besseres International Talent zu hiren. Aber gutes International Talent ist auch smart und die checken auch, wenn Bewertungen nicht passen. Für so ESOP-Themen, ich überlege gerade, was das da ein großer Punkt ist. Aber na klar, du wirst beim Jan Thomas in den Podcast eingeladen, wenn du eine Mega-Runde raised, wirst du in den Podcast bei Jan Thomas eingeladen. Wenn du keine Mega-Runde raised, weiß ich nicht genau. Also verstehst du.
Bei uns geht es ja nicht nur um die großen Runden. Wir wollen ja auch interessante Gründerinnen und Gründer hier haben oder vor allem gute Geschäftsmodelle. Ne? Also,
ja, ich ärgere dich ein bisschen.
Wir sind nicht der Maßstab. Ich glaube eher tatsächlich, ich glaube draußen das Signaling, was man hat, und ich finde es spannend, dass du gerade sagst, beim International Hiring sind smarte Leute, die schon durchleuchten, ob eine Runde passt oder nicht. Das war mir noch gar nicht bewusst. Ja.
Auf alle Fälle. Ja? Also, let's face it, was sich in den letzten 3, 4 Jahren in Europa getan hat, ist wahnsinnig klasse, dass insbesondere Wir sind jetzt in der Lage, weil die Runden hier größer werden, die Gehälter des amerikanischen Talents zu bezahlen. Mhm. Und diverse unserer Companies hiren jeden Monat Talent aus dem Valley rüber. Und ja, da gibt es in sehr vielen Bereichen tolles Talent. Und das ist positiv. Und das geht nur, wenn du viel Geld einsammelst, weil die haben sehr aggressive Gehaltsvorstellungen teilweise. Und auch ESOP-Vorstellungen. Und wenn dein ESOP viel Geld wert ist, kannst du die vielleicht leichter erreichen, als wenn nicht. Also das ist sehr schwarz und weiß, wenn ich sage, zu hohe Bewertungen sind schlecht. Aber es ist eben definitiv nicht so, dass zu hohe Bewertungen gut sind. Hm. Vielleicht wird so ein Schuh draus.
Ja, nee, ich verstehe das schon. Jetzt vielleicht trotzdem nochmal kurz, wenn ihr euch, du sagst gerade, bei euch muss jedes Unternehmen eine Milliardenbewertung erreichen können oder mehrere Milliardenbewertungen. Jetzt habt ihr trotzdem Unternehmen, das macht ihr nicht häufig, habe ich gesehen, aber trotzdem immer mal wieder so Pre-Seed-Runden. Lemon Markets war schon hier zu Gast, dann Passion Fruit war hier auch schon zu Gast. Das sind ja spannende Unternehmen, finde ich. Wir hatten vorhin über das Timing gesprochen. In beiden Fällen, glaube ich, ginge sowas nur ungefähr jetzt. Kannst du vielleicht nochmal kommentieren, ob man das viel früher machen können. Aber was bei der Pre-Seed-Runde, also Definition Pre-Seed-Runde, kannst du vielleicht auch erläutern, aber mit was kommen die dann zu euch und was ist überhaupt Vorzeigbares da außer einer Idee?
Klar. Also das ist ein sehr breites Feld. Da können wir nochmal einen eigenen Podcast zu Pre-Seed machen. Aber grundsätzlich definieren wir eine Pre-Seed-Runde als eine Runde, wo es kein Produkt gibt, mit dem man rumspielen kann oder ganz, ganz wenig Produkt. Es ist nicht live. Es gibt in der Regel keine Mitarbeiter aus dem Gründungsteam. Und es ist definitiv die erste institutionelle Geldrunde. In der Regel auch tatsächlich das erste Geld. Im Fall von Lemon Markets oder im Fall von Topi, was wir letztes Jahr mit Index gemacht haben, auch eine Pre-Seed-Runde hier in Berlin, war es tatsächlich so, die hatten noch nicht mal eine Entity. Okay. Die Charlotte da gab es noch nichts. Ich glaube, es gab die Entity noch nicht. Von der Max von Lemon Markets hat auch die Entity noch nicht. Und das ist sehr früh. Und die Frage ist, warum machen wir sowas? Na, weil wir in den beiden Fällen, genauso wie bei Passion Fruit, die Jennifer und ihr Team, einfach wahnsinnig begeistert von den Gründerinnen und den Gründern waren. Und die uns eine Vision aufgemalt haben, von der wir gesagt haben, oh, wenn die das hinkriegen, dann wird das sehr groß. Und dann daran geglaubt haben. Und dann kannst du natürlich sagen, aber Simon, du kannst auch einfach zurücklehnen und nochmal ein Dreivierteljahr warten, bis der Max seine erste API zum Stock Trading live hat und den dann unterstützen. Und dann, ja, das könnte ich tun, aber A, wird es dann teurer und B, wer weiß, ob der Max da noch Bock auf mich hat, wenn ich ihm einmal gesagt habe, du, ich glaube nicht an dich. Und wer weiß, ob nicht Luciana von Sequoia rübergeritten kommt und sagt, vielleicht gebe ich dem Max jetzt mal lieber die A-Runde anstatt dem Simon. Und dann hat der Max die harte Wahl und vielleicht verliere ich den Kampf. Also sprich, natürlich überlegst du dir als Fonds auch, kommst du später noch rein, wenn das gut läuft? Ist das ein heißes Thema? Wird das schnell groß theoretisch? Und dann geht man auch mal so sehr frühe Themen an. Aber ich kann dir sagen, gerade die drei Themen, die drei deutschen Pre-Seed-Themen, die ich gerade am letzten 12, 18 Mal gemacht habe, das macht einfach auch Spaß mit denen. Die haben also, das macht natürlich auch als ehemaliger Operator VC mega Spaß, wenn man noch so ein bisschen was mithelfen kann. Und das ist bei Pre-Seed-Themen natürlich leichter, als wenn Martin Ort, der mal, ich glaube, bei Facebook, 15.000 Leute gemanagt hat. Ich glaube, der Moment muss noch kommen, wo ich Martin Ott mal was sagen kann, damit er was von mir lernt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten.
Also Martin Ott, Textfix gerade, ne, da hat genau. Peter auch drüber gesprochen. Wirklich ein sehr imposantes Hiring, muss ich sagen. Weiß gar nicht, ob das ein Kompliment in deine Richtung war, aber auf jeden Fall finde ich es für Textfix wirklich besonders, sowas zu schaffen. Und auch diese Entscheidung vom Gründer von Textfix zu sagen, er macht den Schritt zur Seite und holt noch immer jemanden Erfahreneres als Lead da rein, finde ich sehr, sehr, sehr smart, muss ich sagen.
Ja, ich habe das Kompliment einfach mal so einfach mal in mein Feld hier gestellt. Ja. Sollte nicht arrogant sein.
Nee, alles klar. Du sag mal, ihr seht euch als europäischer Fonds, ne? Also ich kenne jetzt einige von den Unternehmen nicht, bei denen ihr investiert seid. Ihr kommt aus Schweden, seid, glaube ich, aber jetzt sehr verstärkt auch in Deutschland unterwegs, habt aber auch ein Londoner Office. Sind das die drei Gebiete, wo ihr euch am meisten zu Hause fühlt oder seid ihr auch noch internationaler?
Fast. Wir kommen ursprünglich aus den Nordics, aus Stockholm. Da ist Kernum 2-3 gegründet worden und war die ersten 6, 7 Jahre, 8 Jahre auch nur in den Nordics unterwegs. Gerade so Anfang der 2010er Jahre waren die Nordics insbesondere im Vergleich zum deutschen Ökosystem, so signifikant viele Jahre voraus und hat jedes Jahr da ein Unicorn produziert, was zu der damaligen Zeit was Besonderes war. Mhm. Und irgendwann sind wir ins Valley aufgebrochen und haben erst in Palo Alto und dann in San Francisco ein Büro aufgemacht, wo wir jetzt seit, jetzt greife ich meine Fakten hier nicht zusammen, vielleicht so seit 10-11 Jahren unterwegs sind. Mhm. Einer meiner Partner, der Johann, war früher bei Benchmark und heißt dann später Balderton und hat dann das Büro da für uns aufgemacht. Und Berlin jetzt seit 7 und London jetzt so offiziell seit einem Jahr, aber wir haben da schon Boots on the Ground und Portfolio schon deutlich länger. Aber das heißt, wir sind heute in diesen vier Ökosystemen unterwegs und machen wahrscheinlich so 90% der initialen Investments in Europa, 10% in den USA. Haben einen, mein Partner Karl, General Partner, ist im Valley drüben, leitet das Büro da. Aber machen predominantly Business in Europe, würde ich sagen.
Der Johann mit Benchmark, also Benchmark ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr hands-on sind, ne? Sich sehr stark involvieren, glaube ich, also zumindest mein Verständnis. Jetzt hast du vorhin bei dir auch schon gesagt, dass dir das Spaß macht mit deiner Rocket-Vergangenheit, irgendwie auch nachvollziehbar. Wie sucht ihr denn eure Mitarbeiter aus?
Boah, das sind sehr langmonatige, sehr intensive Prozesse. Ich glaube, im Vergleich verbringen wir überdurchschnittlich viel Aufwandzeit mit dem Recruiting von neuen Menschen bei uns im Team.
Und was müssen die mitbringen? Was ist so die Schnittmenge?
Das kommt auf die Rolle natürlich an. Also ob das jetzt Leute im Operating-Team sind, Leute im Investment-Team sind, welches Level im Investing-Team. Aber in der Regel gehst du bei Creandum, weiß ich, durch 10, 12, 15 Interviews.
Okay, krass.
Plus Präsentationen, Cases, Rechnen, Business Cases, ist schon aufwendig. Aber was haben wir denn sonst, außer die Menschen bei uns in der Firma und ein bisschen Geld, was halt ein Commodity ist? Ich glaube, so ein Fonds unterscheidet sich klar durch die Brand und die kommt auch durchs Portfolio, aber die unterscheiden sich auch ganz maßgeblich durch die Menschen, die da arbeiten, weil der Jan lernt ja nicht Creandum kennen. Der Jan lernt jetzt den Simon kennen. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Das heißt, sozusagen für dich ist Creandum jetzt Peter und Simon. Die beiden kennst du wahrscheinlich am besten jetzt von Creandum. Und wenn wir dafür sorgen, dass die Leute, die bei Creandum arbeiten, auch keine Arschlöcher sind und irgendwie auch ganz cool sind und eine spannende Story zu erzählen haben, dann hat das natürlich einen wahnsinnigen Impact darauf, welche Unternehmer mit uns arbeiten wollen. Aber am Ende des Tages haben wir auch einfach alle keinen Bock, mit Arschlöchern zu arbeiten. Mhm. Deswegen geben wir uns da schon sehr viel Mühe, sehr intelligente, sehr interessante, sehr, sehr, sehr spannende Menschen bei Creandum einzustellen. Und das ist aufwendig, das kostet Zeit und das ist manchmal frustrierend, aber das lohnt sich.
Aber es klingt fast so, als wäre der Aufwand, den ihr quasi ins Recruiting euren eigenes Teams steckt, wäre höher als der, den ihr bei der Auswahl eurer Investments tätigt, ne?
Naja, weil die Power Dynamic anders ist. Wir können uns hier Zeit lassen beim Recruiting. Wir füllen keine Stellen. Wir suchen Leute, die zu uns passen. Mhm. Und wir haben sehr viele Bewerber auf sehr wenige Stellen. Und dementsprechend leider dürfen wir uns da Zeit nehmen. Im anderen Fall stellen wir uns beim Unternehmer vor. Und der Unternehmer hat die Power und sucht sich aus, ob er mit Simon oder mit Luciana arbeiten möchte. Und gibt die Geschwindigkeit vor. Aber ich rate vielen Unternehmern, nehmt euch ein wenig mehr Zeit, weil wir arbeiten dann 10 Jahre zusammen. Und wenn ich ein Arschloch bin und du das noch nicht rausgefunden hast, in den ersten 3 Tagen, seitdem du mich kennst, ist blöd.
Und was jetzt die Mitarbeiter, die ihr dann, sag mal, in die engere Auswahl nehmt, warum entscheiden die sich für euch? Also ich verstehe, ihr seid ein sehr erfolgreicher Fonds, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wo ihr da genau steht und wie man das berechnet. Aber was sind so, sag mal, Teil der Werte oder Unternehmenskultur oder vielleicht auch eure, weiß nicht, Differenzierungsmerkmale zu anderen Fonds? Ja, wir haben ja vorhin schon ein paar genannt, mit denen ihr, also ihr steht wahrscheinlich mit jedem Fonds im Wettbewerb, ne, die in der gleichen internationalen Liga spielen. Warum entscheiden die sich für euch, die Mitarbeiter?
Das musst du wahrscheinlich die Mitarbeiter fragen.
Aber du kennst ja ein paar mittlerweile, ne?
Warum habe ich mich für Creandum entschieden? Ist ja vielleicht die spannendere Story, weil ich bin ja auch mal von Creandum geheiert worden. Das liegt wiederum an der Kultur und den Leuten, die da arbeiten. Also es ist eine Family First, Health First, No Bullshit Kultur, sehr viel Vertrauen, sehr viel Freiraum. Bei uns voten die Praktikanten auf die Deals mit. Wir sitzen alle in einem Raum, es gibt keine Hierarchien, es ist eine sehr, sehr schwedisch-sozialistisch geprägte Organisation, in die ich da reintauchen durfte und ein wenig deutsches Prozessdenken inkludieren durfte. Aber es ist einfach, ja, wenn wir mit amerikanischen LPs fragen und die uns fragen, Simon, why should I be investing into Creandum or however you pronounce that? Ist meine Antwort immer, because we're the only fund in Europe where people actually like each other. Dann gibt es immer so eine Pause und dann gibt es meistens Gelächter und dann sagen sie, all right, I've never heard that before. Und das ist irgendwie, das beschreibt uns ganz gut. Die Leute haben Bock, bei uns zu arbeiten. Die Leute kommen, ja, es ist eine gute Gemeinschaft einfach. Nicht so ein Ellenbogendenken, nicht so Banking-mäßig.
Ich erwarte jetzt eigentlich im LinkedIn-Posting oder so einen Shitstorm von allen anderen Fonds hier in Berlin, ja.
Das können die gerne machen, machen.
Also bei mir auf dem Tisch steht zum Beispiel immer eine Tasse von Project A, da steht auch No Assholes Allowed, glaube ich, oder sowas.
Das ist auch richtig, sind auch super nette Leute. Man kennt sich natürlich, ich kenne Flo und Anton von Project A seit Jahren. Das sind total nette, geile, smarte Typen und ich glaube, die würden sich wahrscheinlich auch so beschreiben oder so ähnlich, aber ich glaube, das zeichnet uns schon aus, dass zumindest das Feedback, was wir von den Leuten bekommen, die schon mal bei anderen Fonds waren, die bei uns reinschnuppern als Praktik, dass sie beeindruckt sind, wie wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen, und das hat einen großen Impact auf die Performance des Fonds.
Und Stichwort Project A, also mit denen macht ihr ja sowieso, glaube ich, relativ viele Investments, ne? Trade Republic haben wir schon genannt, du hast vorhin das nicht weiter ausgeführt, aber Voi ist, glaube ich, habe ich gesehen, ist der Scooter-Anbieter, ne? Seid ihr, glaube ich, auch mit Project A investiert. Krü seid ihr gemeinsam investiert, glaube ich. Also es gibt schon so ein paar, Jababa, glaube ich, sogar auch. Ich weiß gar nicht genau. Ne?
Ja, wir zeigen denen immer unsere besten Deals und dann haben die da auch Bock zu, da rein zu investieren. Gruß an Flo, Gruß an Anton hier. Nein, wir mögen die natürlich. Und aber wir mögen auch andere. Wir machen ganz viel mit Index, wir machen einiges mit Excel. Wir haben viel mit CRV gemacht in letzter Zeit. Wir haben viele Deals mit Point9. Das ist ja, die Szene ist nicht so groß. Und irgendwann merkt man, irgendwie hat man Bock zusammenzuarbeiten. Aber es ist in der Regel auch oft so, gerade bei Point9 ist es so, dass wir immer wieder überrascht sind, ach, ihr seid die anderen, die auch damit dran sind. Scheiße, wir hätten den gerne alleine gemacht. Aha. Das sagt dann Christoph oder Pavel oder Louis. Und man trifft man sich bei den Deals irgendwie.
Ich das weiß höre auch nicht, wie man übrigens, ne? Also das sagt
was denn?
Ja, dass die dann auch sehr aktiv und an guten Gründern immer dran sind. Ja,
ja, die machen einen guten Job. Ich meine, let's face it, Christoph Jans ist einer der wenigen international Brands als individuelle VC aus Europa raus. Ich meine, der ist global bekannt. Das ist ein krasser Typ.
Ja. Um jetzt bei deiner Logik, bei deinem Bild von gerade zu bleiben, wie entscheidet ihr denn, ob ihr jetzt einen Deal Project A, Index oder Excel zeigt?
Also, wir treffen ja diese Entscheidung nicht. Der Unternehmer entscheidet sich, wen er neben uns noch in den Cap Table will. Aha. Das ist ganz wichtig einmal festzuhalten. Wir stellen nicht die Runde zusammen. Der Unternehmer stellt die Runde zusammen.
Mhm. Aber manchmal gibt wahrscheinlich Expertise mit, oder? Oder Empfehlungen und sagt, hier, guck mal, das wäre doch eigentlich ein Thema, zum Beispiel für Point9. Die haben ja ein sehr klares Profil auch von ihrer Expertise in bestimmten Feldern. Ne?
Naja, sagen wir so, wenn wir den Deal machen wollen, und das ist das erste Ticket, was wir schreiben, dann wollen wir den Deal alleine machen, Jan.
Aha, okay.
Und dann ist es in der Regel so, dass der Unternehmer sagt, wir hätten aber gerne nochmal jemanden noch mit dazu, aus Grund A, B oder C.
Ach ja, okay.
In der Regel wollen wir das alleine machen, weil unser Fonds ist groß genug, dass wir jede Runde alleine stemmen können. Da gibt es aber Ausnahmen. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass es ein brutal kapitalintensives Business wird und es vielleicht Sinn macht, nochmal tiefe Taschen dabei zu haben oder Sinn macht, nochmal einen Experten zu einem gewissen Thema mit dabei zu haben, dann encouragen wir das, aber fühlen das nach. Aber nochmal, das Entscheidende ist, der Unternehmer trifft die Entscheidung.
Mhm.
Aber Tropi letztes Jahr, Index und wir, hätte Index lieber alleine gemacht, hätte Simon lieber alleine gemacht. Aber Charlotte und Estelle wollten das lieber mit Jan Hammer und mir machen, anstatt nur mit von einem von beiden.
Und zeichnet das auch einen erfahrenen Gründer aus, dass er sich dann sehr genau überlegt, wie viele VCs in der ersten Runde dabei sein müssen? Oder ist das jetzt eher, also du sagst gerade, ihr wolltet es alleine machen, aber ist das eher so Misstrauen dem einen VC gegenüber?
Ja, also das hoffe ich nicht. Ich meine, guck mal, wir haben eine brutal tolle Head of Talent bei uns im Team. Index hat ein tolles Talent-Team im Team. Jetzt haben Charlotte und Estelle auf einmal zwei Talent-Menschen, die ihnen helfen. Das ist schon sehr smart von denen. Und es ist natürlich auch Ausstrahlkraft, wenn zwei Top-VCs den Deal machen statt nur einer. Also das ist schon, das haben die schon gut gemacht, muss man sagen.
Und dieses Netzwerk, was ihr euch da aufgebaut habt, also ihr seid ja wahrscheinlich dann trotzdem sehr, so also ein bisschen so Steigbügelhalter, Trittbrett für die nächste Runde auch. Ne? Ja, wie pflegt man so ein Netzwerk? Wie wählt man aus, wer da im engeren Netzwerk dabei sein darf und wer nicht?
Oh, ich habe jetzt nicht eine Liste, wo drauf steht, du bist engeres Netzwerk und du bist nicht engeres Netzwerk. Aber natürlich hat man über die letzten 10, 12 Jahre lernt man viele Leute kennen, mit denen man sich auch oft zwischenmenschlich wahnsinnig gut versteht. Und dann gibt es Leute, mit denen ist es mehr eine professionelle Beziehung. Jetzt andere Investoren. Die Ratio, wenn Crandom deine Seed-Runde macht, die Chance, dass du dann eine erfolgreiche A-Runde raised, ist ungefähr doppelt so hoch, wenn Crandom im Cap-Table ist, als die oberen 25% der anderen Investoren. Oder in other words, um hier ein bisschen anzugeben, wenn du von uns deine erste Runde raised, wirst du wahrscheinlich deine A-Runde von einem Top-VC raisen. Warum ist das so? Weil sich Gott und die Welt anguckt, wenn Crandom eine Pressemitteilung aufschlägt, was haben denn die da gemacht? Warum ist das so? Weil wir ein relativ Low-Frequency, High-Conviction-Fonds sind. Wir machen ganz wenig Spray and Pray. Wir machen wenige Tickets im Jahr, 12, 13 Tickets, und die sind dann an der Regel nicht ganz scheiße. Sodass sich Gott und die Welt anguckt, was hat denn da Crandom neu gemacht, und dann hast du die Attention als Unternehmer von allen Fonds. Das sorgt dann dafür, dass du leichter deine nächste Runde raised. Das ist ein unfairer Vorteil, wenn ein Investmentfonds einmal gut läuft, dass es danach oft auch nicht so schlecht läuft. Das ist unfair. Das ist eine der wenigen Asset Classes, wo Past Success, Future Success stark korreliert sind. Deswegen ist es smart als Unternehmer, sich gute Fonds in den Cap Table zu holen.
Und das jetzt nochmal vielleicht, also ich will jetzt bei Textfix wirklich nicht das Haar in der Suppe suchen, ne? Aber diese Runde jetzt angeführt vom Teacher Venture Growth, also ein Teil vom Ontario Teachers Pension Plan Board. Da habe ich mich dann schon gefragt, also deswegen frage ich auch nach eurem Netzwerk, also wie kommt man jetzt an so einen VC, warum wählt man genau so einen aus? Das ist jetzt keiner, also aus meiner Sicht hier, ich bin da wirklich aber auch natürlich kein Experte, aber es ist jetzt nicht der schillernde Name, wo man sagt, wow, was weiß ich, ein Cotu oder wie sie alle heißen, die da jetzt irgendwie so die Sequoia, ne, die großen Runden drehen international, oder? Also wart ihr da überhaupt involviert oder ist das dann
ja,
eben Martin Ott?
Sehr. Nein. Ich glaube, OTPP hat natürlich ein Branding-Thema, weil wer sind denn die Ontario Teacher Pension Plan Menschen?
Genau, ja, meine Frage.
Das ist einer der größten, erfolgreichsten Growth-Investoren weltweit.
Ah, ist das so?
Das ist so. Ah. Die haben die Series C bei Krü zum Beispiel gemacht. Die sind in den Top Growth Companies weltweit investiert. Das sind 100 Milliarden Growth-Fonds, der so tiefe Taschen hat.
Für die Steilvorlage, ja.
Gar kein Thema, da freue ich mich sehr. Das heißt, in dem Fall, ja, waren wir sehr involviert, weil die Avid, die den Deal gemacht hat, die war früher bei Google Ventures, die ist jetzt bei Ontario, also nochmal, die ist von Google Ventures zu OTPP gegangen, kannst du dir mal sozusagen vorstellen. Das ist ein Top-Name im Growth-Bereich. Und die Avid ist bockstark, brutal gut. Das passt wie die Faust aufs Auge.
Ach ja, super. Du, dann wollte ich nochmal fragen, zwei Unternehmen, wir haben ja über Trade Republic schon gesprochen und auch Weil oder Way, wie auch immer sie ausgesprochen werden, seid ihr ja auch involviert. Das, vielleicht gibt es noch mehr Unternehmen, aber das sind ja zwei Unternehmen, die waren relativ lange irgendwie, sagen wir, im stillen Kämmerlein unterwegs. Ne? Way hat ganz lange im Stealth-Modus gearbeitet, Trade Republic hat sich auch zurückgezogen, hat gesagt, wir nehmen jetzt erstmal Geld und dann arbeiten wir 3 Jahre lang und bauen da etwas, von dem wir glauben, es wird mal ganz gut. Wie reagiert man als Investor, wenn jemand mit so einer Strategie um die Ecke kommt? Ist sehr ungewöhnlich eigentlich, ne?
Absolut, aber zwei unterschiedliche Cases und unterschiedliche Phasen. Wir hatten das Glück, Christian und Thomas und die anderen bei Trade Republic kennenzulernen, als sie diese stille Kämmerlein-Phase hinter sich gelassen haben.
Ach so.
Wir waren dann nicht die ersten Investoren, das war Silo.
Hey, euch was jetzt, oder? Die waren
auf
dafür.
Keinen Fall. Nee? Ich möchte ja mal kurz öffentlich festhalten, ich habe Trade Republic Project A vorgestellt. Ganz kurz, for the record.
Ja, cool.
Nein. Alles gut. Das heißt, die haben wir kennengelernt, da hatten die ihre stille Kämmerlein, wir kämpfen die BaFin in mehreren Jahren mit großen Bandagen, Phase hinter sich und haben uns sozusagen ins gemachte Nest gesetzt. Bei Waze ist ein anderes Thema, die hießen früher Re. Da kennen wir den Thomas von der Uhr, das Brain hinter der Company, kannten wir schon seit, bevor er überhaupt in Deutschland war, bevor er überhaupt eine Company, der war noch bei Zooks im Valley und hat da autonome Autos gebaut. Und bei Amazon intelligente Hardware gebaut. Da war das so, einer, da ärgere ich mich bis heute, da habe ich die Pre-Seed-Runde gepasst, weil ich nicht geglaubt habe, dass jemand das bauen kann, was Thomas von der Uhr bauen will. Aha. Da hatte ich nicht genügend Mumm, das zu tun und habe das aber nach einem Dreivierteljahr bitterlich bereut, weil er all das, was er in 2 Jahren beweisen wollte, innerhalb von 9 Monaten bewiesen hatte und bin dann in der A-Runde eingestiegen. Das ist so eines der Beispiele, wo ich mich einfach ärgere natürlich. Und das ist eine Company, Way, die ja sehr lange im Stealth war, also sozusagen unter dem Radar geflogen ist, weil die ein so gigantisch dickes Brett bohren, dass es einfach eine Zeit lang braucht, bis man da was zeigen kann. Nochmal, die fahren Autos ohne Menschen da drin durch Berlin und durch Deutschland. Das ist Hardware, Software, Regulatorik, Consumer-Facing-App, Consumer-Brand, Operations, Financing. In all diesen Bereichen verschieben die Grenze des Machbaren jede Woche ein Stückchen weiter. Das ist also Kudos sozusagen dafür, wo die heute schon stehen. Ich bin da, weiß da ein bisschen mehr als das, was öffentlich zu sehen ist. Ja, das ist eine Company, das dauert eine Weile, aber sobald die Uber an der Nasdaq im Market Cap überholt haben, machen wir nochmal einen Podcast, Jan, und dann freuen wir uns beide, dass wir aus Deutschland wieder so einen Mega-Winner gefunden haben.
Über welches Jahr sprechen wir da?
Ich sag jetzt mal 2028 an der Börse.
Nein, ich freue mich
langsam. Nicht abgestimmt.
Das klingt ja super spannend. Also für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal, wir sprechen nicht über autonom fahrende Fahrzeuge heute, sondern wir sprechen über telebediente Fahrzeuge. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist.
Teledriving ist die Category. Das heißt, genau, die haben Kameras und Modems in diesen Autos. Und da sitzt jemand wie in einem Callcenter, in einem modernen, in so einer alienmäßigen Raumkapsel mit ganz vielen Bildschirmen und hat wie aus einem Computerspiel ein echtes Lenkrad und ein echtes Gaspedal und fährt dieses Auto. Genau. Und das ist so ein Service wie Uber oder wie auch Drive Now. Das heißt, du drückst in der App auf den Knopf, kommt das Auto zu dir, steckst ein und wirst rumgefahren.
Ja, ich erzähle immer mal Freunden und Bekannten von Startups, von denen ich gehört habe, und da war Way eins davon. Da merkst du sofort an der Reaktion, also jetzt Menschen, die nichts mit der Startup-Szene zu tun haben, wie bei denen plötzlich die Augen anfangen zu leuchten. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Das war bei Gorillas ein bisschen ähnlich, wenn du erzählst, innerhalb von 10 Minuten kommt jemand nach Hause. Ne? Es gibt so diese Momente und ich finde, das ist Way ist da so, genau so ein Beispiel. Aber meine Frage war ja eigentlich, wie reagiert ihr denn als Fonds dann, wenn so jemand auf euch zukommt und sagt, ich brauche jetzt erstmal Geld für, wie gesagt, 2 Jahre Tunnel?
Entweder glauben wir daran, dass das, was am Ende vom Tunnel steht, so brutal spannend ist, dass wir dir gerne die 3 Jahre Tunnel finanzieren, oder wir glauben da nicht dran. Wie gesagt, gerade erwähnt, bei Thomas von der Uhr habe ich mich ein bisschen getäuscht, wie schnell er executed, im Kontrast zu diesen ganzen komplexen Problemen. Aber natürlich gibt es Themen. Ich baue jetzt eine Software, die Finanzministerien weltweit in der Personalverwaltung unterstützt. Da sage ich, die Sales Cycles werden da 10 Jahre sein, zusätzlich zur Produktentwicklung. Das funktioniert für uns nicht. Das gibt es natürlich, aber die meisten Themen scheitern, weil wir nicht glauben, dass es groß genug werden kann, dass wir nicht glauben, dass es dann Produkt-Founder-Fit gibt. Das sind eher so die Gründe, warum wir nicht einsteigen.
Mhm. Dann jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss. Es kursierten jetzt so verschiedene Zahlen über eure bisherigen Fonds. Ihr habt jetzt gerade in den 5. Fonds geclosed, ne? Ist richtig?
Den sechsten,
mit 448 Millionen Euro. Das heißt, die Fonds sind ja auch immer größer geworden, aber ich glaube, die ersten haben ausnahmslos gut performt. Ne? Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie sich so eine Performance berechnet, wo ihr da steht und gibt es da so Rankings eigentlich im europäischen Vergleich?
Nee, weil die meisten Schiss haben, ihre Zahlen einzureichen.
Du sprichst sehr selbstbewusst, wenn man das sagen darf.
Nein, Nein, ich muss die Leute ja ein bisschen ärgern. Ja, es gibt keine Rankings, aber natürlich haben die besten LPs der Welt, die in den besten Fonds der Welt investiert sind, die wissen natürlich von jeder Vorgeneration, von jeder Fund-Franchise, wie die Fonds laufen. Wie misst man Fonds-Performance? Es gibt unterschiedliche Zahlen. Das eine ist sozusagen eine IRR, eine jährliche Verzinsung auf das Geld, was die Investoren da einwerfen. Da machen die besten Fonds so 20, 30, 40, 50, 60% Verzinsung pro Jahr. Dann guckt man sich an, was ist der Multiple auf das investierte Geld. Das kann man einmal vor Abzug oder nach Abzug des Carries und der Vorgebühren berechnen. Das sind unterschiedliche Wege, wie man so ein Fonds Performance beschreibt.
Also da habt ihr jetzt, ich weiß nicht, die Zahlen sind öffentlich, ne, bei euch? Also
Wir haben mal Zahlen rausgegeben. Da gibt es immer wieder so die schwedische, auf keinen Fall dürfen wir angeben Mentalität, und dann gibt es die deutsche, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen angeben Mentalität, die dann da so ein bisschen clasht, und je nachdem, wer lauter brüllt oder netter ist, veröffentlichen wir mal Zahlen und mal nicht. Gibt es keine richtige Strategie.
Ja. Aber es war zu lesen in einem Interview mit dir, der schlechteste Fonds hat ein Multiple von 6 und der beste ein Multiple von 13. Du wolltest aber nicht verraten, welcher Fonds welcher ist, ne?
Genau. Ja, also der beste Fonds ist natürlich der Spotify-Fonds. Ja. Klar, das ist auch Public Knowledge.
Kann man herleiten, ne? Genau, das heißt, für euch sind Börsengänge auch wichtig, oder ab wann wird denn so ein Fonds überhaupt, du hast ja auch neulich gesagt, im Investorenreporting steht dann drin, dass der Fonds jetzt irgendwie so und so viel an Wert gewonnen hat. Wie oft müsst ihr das messen?
Das müssen wir quartalsmäßig an unsere Investoren berichten.
Mhm. Auf Basis der letzten Bewertungsrunden, Finanzierungsrunden?
Ja, beziehungsweise wir reporten oft, das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wir reporten die Zahlen oft.
Bestimmt darfst du das erzählen.
Naja, genau. Wir reporten oft drunter. Also sprich, wenn die letzte Bewertung auf 1 Milliarde war, reporten wir oft nur 750, weil wir noch nicht ganz glauben, dass die Company 750 wert ist. Könnten wir auch höher eintragen? Eine Milliarde, genau. Aber natürlich, wir werden auch mal quartalsmäßig Companies runterbewertet. Wenn du in vielen Reisecompanies investiert bist und eine globale Viruskrise bricht aus, glaubt dir, glaube ich, kein Investor, dass dein Private Asset noch genauso viel wert ist, wie es vor der Krise mal wert war. Sodass wir jedes Quartal uns angucken, sollten wir diese Company runterwerten? Das ist rein intern Fund Reporting, das hat keinen Einfluss auf die Company. Oder nicht. Und wenn externe Faktoren wieder wechseln, dann schreiben wir es wieder bis auf maximal die letzte Runde hoch. So funktioniert Fund Reporting. Und natürlich, wenn du Stocks hältst in Publicly Listed Companies, dann ist es jeweils immer der Marktwert, der aktuelle. Und Fonds geben immer ein vierteljährliches Reporting raus und werden einmal im Jahr geauditet.
Aber so richtig geclosed, wann wird der Fonds, also wann ist quasi der Abschlusstermin, wo ihr sagen könnt, jetzt, also ne, jetzt zum Beispiel, ihr habt einen sechsfachen Return, das klingt so nach schon einer Schlussabrechnung, ne, Schlussbilanz.
Nee, das ist immer eine Mischung zwischen realisierten Gains und Paper Gains.
Ach so.
Also sozusagen, da wird reingerechnet, welcher Teil, wo hat man schon Geld zurück, und der Wert ist dann auch nicht mehr unverrückbar. Ah, ja. Und dann guckt man sich sozusagen an, was ist der aktuelle Paper Value. Und ganz am Anfang von einem Paper Value, und irgendwann hoffentlich kommt dann immer mehr Gains, und dann wird diese Zahl sozusagen immer unverrückbarer, und dann sind es eben nur Realized Gains, und dann, genau, dann hast du die historische Fund Performance in Stein gemeißelt.
Super. Simon, also mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon länger gesprochen, als wir eigentlich sprechen wollten. Also ein super cooles Gespräch. Dann vielleicht als allerletzte Frage nur noch mal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch melden? Wie darf man sich melden? Und was sind denn vielleicht auch so Themen, wo es nochmal bei dir so richtig kribbelt, wo du sagst, da würde ich gerne mal was sehen, was es vielleicht noch nicht gibt? Oder das sind Geschäftsmodelle der Zukunft, wo du sagst, da haben wir noch zu wenig? Also gibt es da Dinge, wo du sagst, boah, da müsste es eigentlich jetzt schneller gehen?
Ja, Leute können sich auf alle Fälle melden. simon@creandum.com ist meine E-Mail-Adresse. Ich habe aber auch einen Twitter-Account, ich bin auf LinkedIn aktiv. Wir haben das Glück, dass wir im Team brutal smarte Leute mit auch brutal unterschiedlichen Interessen haben. Sodass wir immer dafür sorgen, wenn jemand was Spannendes sieht, was irgendwie oberflächlich ganz gut aussieht, dass wir dann dafür sorgen, dass die richtige Person bei uns im Team dann das Deck oder den Kontakt bekommt. Ich mache selber viele Fintech-Themen, wie du in meinem Portfolio vielleicht unschwer erkennen kannst, aber ich habe auch mal Food-Themen gemacht, ich bin in Security-Themen drin. Am Ende des Tages musst du als Investor, also willst du als Unternehmer einen Investor haben, der für dein Thema brennt. schön ist, wenn er sich damit auch auskennt, aber du willst auf alle Fälle also mal als Hygienefaktor jemanden haben, der dich feiert dafür, was du machst, der am Wochenende die Blogartikel aus deiner Industrie liest, der auf LinkedIn aufschnappt, wenn ein Wettbewerber aus der gleichen Industrie war. Also jemand, der einfach mit Herz und Seele das geil findet, was du machst, dann wird er auch einen besseren Job machen. Oder wird er in einem CFO-Interview, den du gerade versuchst einzustellen, dieses Feuer spüren die Kandidaten. Wenn es nicht ein Investor ist, der das nur für die Kohle macht, sondern der das einfach geil findet, wenn die anderen 80% der Gesellschaft jetzt endlich einen digitalen Steuerberater haben. Wenn du das geil findest, dann spüren die Kandidaten das und so einen Investor willst du haben. Also, simon@kranium.com, ich mache die meisten Fintech-Themen, aber ich sorge dafür, dass die richtige Version bei uns in der Company dein Deck erhält.
Super. Punktlandung, genau eine Stunde. Simon, hat mir großen Spaß gemacht. Ich frage jetzt mal nicht, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich gibt es noch ein paar Themen. Aber ich habe mir ja schon aufgeschrieben, Wiedervorlage 2028 sprechen wir.
Genau, und lösen. Dann nehmen wir den Thomas mal mit rein, weil dann müssen wir den Thomas feiern und nicht mich, weil der das dann aufgebaut hat.
Total, cool. Du, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann sage ich mal auf bald, ja?
Danke dir, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Simon Schminke, der General Partner von Kreandum. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns auch gerne weiter. Und ansonsten noch kurz der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Kilian Schmidt. Er ist der Co-Gründer von Kertos. Und das solltet ihr euch anhören, wenn euch das Thema Datenschutz in irgendeiner Form tangiert. Also nicht als Endnutzer, sondern vielmehr als Unternehmen. Zum Beispiel im Bereich E-Commerce oder zum Beispiel im Bereich HealthTech. Dann auf jeden Fall mal reinhören, denn genau um diese Themen ging es. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das Unternehmen hat gerade ein Investment bekommen von 10x Founders. Und auch so haben wir natürlich links und rechts ein bisschen über das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit von Datenschutz gesprochen. Also dementsprechend auch das ein cooles Gespräch. Also wenn ihr jetzt noch Zeit haben solltet, dann einfach direkt zurückspulen in unserem Feed. Das ist das Gespräch vor diesem hier. So, und damit euch vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag noch und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.